Ja, unsere norddeutsche ruhige Art hat ja nicht nur Vorteile, sondern wenn man da so unaufgeregt predigt, könnte sich der Kirchenschlaf einstellen bei den Zuhörern. Der soll ja auch ganz gesund sein. Aber an diesem Morgen könnte es spannend werden, wenn man vielleicht auch gerade selber in so einer Situation steht, wie ich sie heute Morgen auf dem Herzen habe, zu verkündigen. Ich habe das Thema so überschrieben: Wenn das Leben schwierig wird, Gefahren und Chancen. Das ist eigentlich so ein typisches Referatthema, wo man jetzt theologisch breit sich aufstellen könnte. Ich habe es versucht, mal volkstümlich zusammenzufassen. Und beginne mit einer Erinnerung, die ich auf einem vielen Reisedienst erlebte in Salzburg, Österreich. Da gibt es so ein Schloss, eine Schlossanlage mit schönen Wasserspielen. Man nennt es auch im Volksmund das Wasserschloss. Und da gibt es eine Wachsfigurenabteilung, die ein bisschen das Leben und die Lebensabschnitte darstellt. Das ist mir tief in Erinnerung geblieben. Dieses Erlebnis liegt bestimmt schon 25, 30 Jahre zurück. Aber es kam mir gestern bei der Vorbereitung noch mal so hoch. Und diese einzelnen Abschnitte, die man dort sah, sind gesammelte Erfahrungen, so entstehen ja auch Sprichwörter. Sie müssen mindestens 200-300 Jahre Beobachtungszeit hinter sich haben, bevor sie wirklich akzeptiert werden in der Kultur. Und da war zum Beispiel dann Kinder und Teenager dargestellt, die fast sorglos das Leben lebten. Und so stand es auch bis zum 20. Lebensjahr. Lebt der Mensch relativ sorglos, macht sich nicht viel Gedanken über die Zukunft, lebt in den Tag, wenn er grundversorgt ist. Und dann vom 20. bis zum 30. Lebensjahr entsteht im Menschen die Frage, was kommt jetzt? Da entstehen Lebensträume, Ideale. Und man ist bereit, sich da hinein zu begeben und auch etwas dafür zu tun. Und in diesem Idealismus wird man dann irgendwann 30 Jahre und bis zum 40. Lebensjahr, so wurde es dargestellt, und ich kann es nur bestätigen, merkt der Mensch, dass das Leben ein Kampf ist. Speziell in diesem Alter zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Und dann hieß es da weiter, und zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr fängt der Mensch an, zurückzuschauen. Und da entsteht die Frage, habe ich meine Lebensträume schon erreicht? In dieser kraftzehrenden Periode der letzten 10 Jahre. Und eine bohrende Frage, will ich so weiterleben? Will ich weiterkämpfen? Und in dieser Phase ist es eine große Notwendigkeit, dass der Mensch gute Beratung bekommt. Denn wenn das Leben sehr hart war, zwischen 30 und 40, sehr viel Kraft gekostet hat, kann es sein, dass der Mensch in eine Midlife-Krise kommt, wie das so schön auf Denglisch heißt. Man merkt, nee, so will ich nicht weiter, und es ist traurig, dass das Leben so schnell voranschreitet, und wenn die Männer dann anfangen, sich eine Harley zu kaufen oder die Haare lang wachsen lassen und Ohrringen drankommen und so, dann weiß man, da ist irgendeine Jugendsehnsucht, die da wieder aufbricht. Oder vielleicht auch mal die Frau auswechseln, was auch immer da an Stress dann so kompensiert wird. Nicht zuletzt auch durch Verbitterung, Ernüchterung. Und in dieser Phase werden Weichen gestellt, die dann sehr entscheidend sind für die weiteren Jahre. Denn so ab 50 Jahre aufwärts, 50 plus, dieses Leben zehrt von den Entscheidungen, die wir zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr getroffen haben. Ob wir uns mit unserer Biografie, auch wenn sie Brüche hatte, versöhnen konnten oder ob wir durch Schuldvorwürfe Mitmenschen, die Gesellschaft, sind zur Politik und Kirche und Gemeinde für schuldig erklären und in so einem richtenden, kritischen Zustand uns hineinbewegen und so unser Leben weiterentwickeln. Ich möchte mit uns dieses Bedenken, für die jüngeren Leute soll es Prophylaxe sein, also Vorbereitung, Vorbeugung, dass ihr ab 40 plus keine dummen Sachen macht. Und für die, die drinstecken, möchte ich etwas Aktuelles dann als Vorschlag hinterlassen für dein Leben. Und für die, die drüber raus 50 plus sind, die haben nochmal eine Chance aufzuräumen, zu ordnen oder sagen, wow, jetzt begreife ich. Und leben versöhnt weiter. So soll es denn sein. Es gibt nämlich einen elenden Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Und das liegt darin, dass der Mensch tatsächlich von mit dem er sich beschäftigt, dass es ihn auch bestimmt. Und diese ganzen Werbeaktionen seitens der Wirtschaft, seitens der politischen Parteien, oder darf ich mal biblisch sprechen, dem Fürsten dieser Welt ist gelegen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen mit dem, was er dir bieten kann. Wie einst bei Jesus auf dem Berg, siehe, all diese Reiche und Herrlichkeiten will ich dir geben, wenn du dich niederbeugst und mich anbetest. Aber auch Gott will unsere Aufmerksamkeit und möchte einfach einen Glückwunsch aussprechen. Wie schön, dass ihr nicht noch im Bett liegt, sondern dass ihr euch aufgemacht habt, im Namen Jesu zusammenzukommen und ihn dadurch auch zu ehren. Philipper 1, Vers 29 soll der Zentralvers sein für diese Predigt. Ich lese, geschrieben von Apostel Paulus, eingegeben durch den Geist Gottes. Euch, ihr lieben Christen, ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ich finde den Satz, als ich ihn das erste Mal bewusst entdeckt habe, überaus erstaunlich. War doch bis zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Satz entdeckte, hochmotivierter Christ, der sich riesig gefreut hat, wann immer ein Heide ein Christ wurde. Wann immer ein Mensch zum Glauben an Christus kam. Dann sah ich visionär sich die Engel vor Freude in den Armen liegen und der Jubelschall über einen Sünder, der Buße tut, wie es ja in der Bibel steht, schien mir fast hörbar. Und so habe ich mich sehr stark von Jugend an, als ich den erweckten Geist Christi erfuhr, für die Errettung von Menschen eingesetzt und das war mein höchstes Gut. Und jetzt entdecke ich im Laufe der Folgejahre, dass es noch eine Steigerung gibt für Christen. Achtet mal auf die Satzstellung. Euch, ihr lieben Christen, ist im Blick auf Christus, was eure Beziehung zu Christus betrifft, geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Hier relativiert der Apostel Paulus die Bibel, dieses überhöhte Ziel, Hauptsache ein Mensch wird Christ, für den Christen selbst und sagt, jetzt bist du ja Christ geworden. Aber das ist nicht alles. Du bist nicht Christ geworden, weil du dir den Gebetsschweiß von der Stirn wischen konntest und so viel gekniet hast, bis du endlich Christus gefunden hast, sondern du bist wie ein toter Groschen von einem Boden aufgehoben worden, denn wir können uns nicht selbst erlösen, sondern Christus findet uns. So rum läuft's. Er ist der, der sucht und er findet uns, hat uns gefunden. Seine große Gnade, eine große Gnade. Ich habe mich oft gefragt, mit welchem Vorrecht durfte ich in einem Land geboren werden, das christliche tausendjährige Kultur hat? Warum bin ich nicht in Algerien geboren oder in Marokko oder was weiß ich, wo ein ganz anderer Geist, eine ganz andere Ideologie lebt, die Menschen prägt? Was für ein Geschenk. Euch ist geschenkt worden, an Christus zu glauben. Was für ein Vorrecht. Und jetzt kommt die Relativierung. Nicht nur allein an ihn zu glauben, das auch, sondern, und jetzt kommt die Steigerung, und die wollen wir überhaupt nicht akzeptieren, auch für ihn zu leiden. Wer schreibt sich bitte schön sowas in Terminkalender? Ich will für Christus leiden. Ach, wie liebe ich es zu leiden. Ich will für ihn leiden. Nun, die Christen in Philippi oder Dorsten, die haben einen ganz bestimmten Lebensstil bevorzugt, sich nämlich zu Christus zu bekennen, öffentlich. Und haben das so engagiert getan, dass dadurch die Gemeinde immer weiter wuchs. Und das hat dem Teufel überhaupt nicht gefallen. Und so hat er seine Leute losgeschickt, wie einst, als Christus auf dieser Erde noch lebte, er sogar fromme Leute eroberte, um diesem Christus das Handwerk zu legen, um ihn mundtot zu machen, durch Diskriminierung, durch Verfolgung, durch Rufschädigung und vieles mehr, wie wir wissen. Was für ein Leid. Jesus hat selber über sich in Erinnerung gebracht, was schon im Alten Testament über ihn prophezeit wurde. Er fing sie an zu lehren, Markus 8, 31, dass der Sohn des Menschen vieles leiden muss. Und diese Mehrzahl oder Plural, die wir hier in diesem, was wir hier finden, vieles leiden, ist ein Bibelstudium wert. Ich habe mir die Zeit mal genommen. Ich glaube, es gibt da 10 Stunden Material. Irgendwo habe ich da an der Ecke so einen Kasten mitgebracht, Vertiefungsmaterial. Die Passion Christi, das Leiden Christi. Und da denken wir immer nur ans Kreuz. Aber es gibt nach meiner Erinnerung 21 verschiedene Leidensformen, die zugleich Gnaden für uns hinterlassen. Und das ist hier in der Heiligen Schrift so auch vorhergesagt, dass Christus vieles leiden muss. Nicht nur das Leid am Kreuz, sondern auch die Auspeitschung, die Diskriminierung, die Einsamkeit, die Verlassenheit und viele andere Opfer. Paulus, der bekam also nicht nur die Offenbarung, in seinen Lehrbriefen hat er das ja hinterlassen, über Gemeinde. Jesus hat ja nur einen Satz gesagt, ich will Gemeinde bauen, hat aber keine Struktur hinterlassen. Da hat er am Schluss seines Dienstes gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in die Wahrheiten des Wortes Gottes einführen. Und das hat Paulus besonders erlebt. Er kriegt Offenbarung, wie Jesus seine Gemeinde bauen will, durch den Heiligen Geist. Dann hat er Offenbarung bekommen über das Abendmahl, über die Wirkung der Charismen des Heiligen Geistes und manches mehr. Und er bekam auch eine Theologie des Leidens. Das hört kein Mensch gern. Aber Gottes Wort hinterlässt diese Realität. Und ich rede jetzt nicht nur vom 30. und 40. Lebensjahr, wo wir entdecken, dass das Leben ein Kampf ist. Das auch. Sondern, dass es unbestellt, ja, euch ist geschenkt, Leid in unser Leben zugelassen wird, nicht um uns zu verderben, sondern in einen höheren Gedanken Gottes einzuführen. Schon mal gelesen, Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und das ist recht schwer, wenn ein Mensch seine Denkmuster verlassen muss und eine höhere Ebene reinkommt. Reinhard Bonnke hat einmal gesagt, oh Ingolf, das hat mir so weh getan. Da wurde ich auf einer Konferenz in Karlsruhe angesprochen von einem älteren Christen, weil einer unserer Transportfahrer beim Autounfall gestorben ist. Da war ein LKW von der Straße abgekommen, frontal gegen das Auto seiner Mitarbeiter. Und zwei Leute sind, glaube ich, gestorben. Und der hätte sich vor ihm aufgebaut und gesagt, Bruder Bonke, da muss aber Sünde im Team sein. Das sind diese Richter. In ihren Gedankenmuster gefangen. Aber das Leid letztendlich Kräfte freisetzt, der besonderen Art, das zeigen uns die Länder, wo die Christenverfolgung besonders hart läuft. Dort wachsen Gemeinden. Der Selbstschutz, eine Gemeinde und eine Kirche zu bauen, die möglichst leidfrei ist, wo man von außen keinen Druck kriegt wegen seines Glaubens und viele Anpassungskompromisse vornimmt, um modern und akzeptiert auftreten zu können und so ein Schulterklappen von der Gesellschaft zu erwarten, der ist unbiblisch. Sorry. Es ist unser Gedankenfeld. Wir möchten gerne eine Mischung leben der großen Akzeptanz. Und das ist tief in uns drin. Wir alle möchten geliebt sein. Wir möchten geehrt werden, geachtet werden. Aber Jesus hat seinen Leuten gesagt, die an ihn glaubten, sie haben mich verachtet und sie werden euch verachten. Wir gehen diesem Gedanken weiter auf die Spur. Paulus hatte einen Zugang zu dem Leiden, weil Jesus es ihm schenkte, in seine Lebensbiografie hinein. Er lässt prophetisch mitteilen an Hananias, einem einfachen Christen, Apostelgeschichte 9,16, denn ich werde ihm zeigen, dem Paulus, damals noch Saulus, wie er vieles für meinen Namen leiden muss. Interessant. 1. Petrus 4, da sagt auch der Apostel Petrus, Geliebte, lasst euch durch das Feuer unter euch, das euch zur Prüfung geschieht. Nicht befremden, als begegne euch etwas Ungewöhnliches. Also auch Petrus hat herausgefunden, dass das Leiden um Christi willen etwas Gewöhnliches ist, Normales. Wer das als abnormal oder als fremd, schwierig und unbiblisch ansieht, hat die Heilige Schrift nicht recht gelesen. Denn der Grund, wenn es schwierig wird, ist hier durch Apostel Petrus offenbart worden, im letzten Vers, Vers 14. Denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Deswegen habt ihr Schwierigkeiten. Und das paart sich auch mit dem, was Christus prophezeit hat. Wer sich zu seinem Namen bekennt, kriegt Schwierigkeiten. Versuch das mal in deiner Firma, in der Frühstückspause, sitze da in der Kantine und du kannst über alles reden, du kannst über die Moslems reden, du kannst über Hinduisten reden und Buddhisten und so weiter, kann man drüber diskutieren, aber rede mal über Jesus, den einzigen Weg zu Gott. Huah, schon hast du eine atmosphärische Veränderung im Raum. Sonderbar. Aber das geschieht, weil Christen sehen ja mehr, als das Auge sieht. Ihnen sind die Augen des Herzens geöffnet worden und sie wissen, woher diese atmosphärische Veränderung kommt. Denn der Geist der Herrlichkeit ist auf euch und der Fürst dieser Welt greift den Geist der Herrlichkeit an. Und das ist das, was Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten und Gewalten. Es sind Mächtigkeiten. Es gibt Christen, die sind durch den Geist Gottes inspiriert und es gibt Menschen, die sind durch den Fürst dieser Welt inspiriert. Und hier unten wird letztendlich das Miteinander ausgetragen oder das Gegeneinander. Apostelgeschichte 5,41. Sie nun, die ersten Christen, hier sogar die Leiterschaft, gingen aus dem Hohen Rat voller Freude, weil sie gewürdigt worden waren, in dem Namen Jesu Schmach zu leiden. Sie hatten öffentlich verkündet, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist und wurden deswegen diskriminiert, ja sogar ausgepeitscht. Man hat sie versucht einzuschüchtern Und sie ging aus dieser blamablen Situation, wo kein Gottesschutz da war, kein Engel Tara mal kurz die Leute umfallen ließ, die ihnen Böses taten, sondern einfach geduldig zuschaute, wie die da ausgepeitscht wurden und kleingeredet wurden. Wo warst du, Herr? Und die ging nicht verbittert, frustriert, glaubensmäßig irritiert aus der Situation, sondern voller Freude, weil sie die Denkweise Gottes hatten. Gottes höhere Gedanken denken, das ist das, wozu uns die Bibel einlädt. Ich glaube, dass auch wir, die wir viel Freude im Heiligen Geist erleben dürfen, viel Gnaden von Jesus feiern und seine Herrlichkeit genießen, nicht versäumen dürfen, auch die biblische Leidenstheologie lebendig zu halten, damit dann, wenn es im Leben nicht mehr rund läuft, obwohl man Christ ist, nicht strauchelt, nicht schwach wird, anfängt zu zweifeln und bitter zu werden, möglicherweise ein Dauerkritiker. Paulus sagt in 1. Korinther 4, 12 den Christen in Korinth, wir werden geschmäht. Wisst ihr, was wir machen, sagt er? Das ist unser Training, Leidtraining. Wir segnen. Wir werden verfolgt. Wir ertragen es, ohne Gegenwehr. Wir werden verleumdet. Wir reden freundlich über unsere Verleumder. Zum Abschaum der Welt kann man werden. Sie sind es geworden. Zum Unrat für alle. Was für ein vornehmer Begriff, Unrat. Bis auf den heutigen Tag. Das heißt, für ihn und sein Team gab es wenig Luft zur Erholung. Aber was für ein geistliches Fundament hat Paulus mit seinen Mitarbeitern für die Zukunft der Kirche Jesu Christi gelegt? Er wird nicht umsonst der Apostel der Heiden genannt und ist so in die Geschichtsbücher gegangen. 2. Korinther 4, 9. Er wusste, dass wenn man das Leid um Christi willen, nicht wegen eigener Dummheiten, um Christi willen erträgt, dass mitten in diesem Leid Segnung Gottes laufen, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, aber damit das Leben Jesu aus unserem Leib offenbar werde für euch. Folglich wirkt der Tod oder die Ablehnung in uns, das Leben aber durch unseren Dienst an euch. Wenn ich schwach bin, sagt Paulus, bin ich stark. Ich habe diese Leidenstheologie eigentlich auch durch Erfahrung erst aufgeschlossen bekommen. Ich war 28 Jahre alt, junger Pastor im vierten Dienstjahr in einer sehr gesetzlichen kleinen Rentnergruppe, die mir sehr viel Schwierigkeiten machte, weil ich war jung und die wollten in den Himmel, ich wollte noch was bewegen. Das war schon Konflikt genug und muss sagen, in der Phase war wenig Frucht. Ich versuchte es durch Aktivität und ich sagte, Herr, hilf mir da raus, zeig mir einen Weg, weil auf Berührer wirklich viele Ideen gesammelt, hatte sie in meinen Schubladen, hatte mir ein Konzept entwickelt und vieles mehr. Und dann hat der Herr wohl mein Gebet erhört, aber mit höheren Gedanken als bei mir. Ich wurde während einer Bibelstunde schwach. Die Gemeinde war am Schrumpfen, trotz meiner Aktivitäten am Ort. Ich habe jede Haustür angeklingelt. Ich war in jedem Häuschen und jeder Wohnung am Ort, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Die Leute blieben nicht. Und so habe ich dann gesagt, Herr, das bringt doch nichts. Du musst was tun. Hier bin ich, gebrauch mich. Und dann nimmt er mir meine natürliche Kraft in allen geistlichen Diensten. Ich konnte nicht mehr mit Menschen länger zusammen sein, die waren mir anstrengend. Ich konnte nicht länger predigen als 5, 6, 7 Minuten. Dann war ich alle. Ich konnte Lobpreis, was ich der Gemeinde, die viel geklagt hat wegen ihrer gesetzlichen Haltung, Lobpreis beigebracht. Ich konnte den Lobpreis nicht mehr ertragen. Ich wartete draußen während der Lobpreiszeit im Foyer, um dann kurz meine Predigt zu halten. Diese Schwäche, die über mich kam, bezog sich ausschließlich auf die geistlichen Dinge. Ich konnte nicht mehr so lange beten wie früher, ich konnte nicht mehr so lange Bibelstudium machen. Ich trieb mich nur in Wäldern rum und auf Wiesen 5 Jahre lang. Und am Anfang ging ich natürlich sofort zum Arzt. Meine Frau fand mich da ja um Mitternacht nach dieser Bibelstunde im Gemeindehaus irgendwo unten ohnmächtig und hatte sofort einen Arzt gerufen. Und der sagt, er kann da jetzt nicht feststellen, woran es liegt. Tippe auf Unterzuckerung. Aber ich war eigentlich immer gesund, bis heute ja, was diese organischen Dinge betrifft. Und dann hat er mich einmal durchgecheckt und sagt, Herr Elze, Sie sind in einem Zustand von einem Mann, der gerade Karriere im Beruf gemacht hat. Hatte ich wirklich nicht. Die Gemeindezahl ging runter. Der ein Haus gebaut hat, nee, ich wohnte in einer kleinen Mietwohnung. Und der eine Ehescheidung hinter sich hat, na klasse. Nein, sage ich, die Frau ist immer noch an meiner Seite. Ja, dann weiß ich auch nicht. Wenn ich mit der Familie zusammen war, ging es mir bestens. Das klang nach Schwindel, aber in geistlichen Dingen waren meine natürlichen Kräfte gebunden. So ging ich mit 20% meiner Kraft im besten Alter 5 Jahre lang einen schweren Weg. Und während ich schwach wurde und auch meine Schwachheit akzeptierte und Gott pries, dennoch erhob und sagt, du hast höhere Gedanken mit mir, entwickelten sich geistliche Kräfte, an die man offensichtlich über Gebet allein gar nicht rangekommen wäre, weil das eigene Herz zu selbstverliebt gelebt hat. Dass man doch auch was kann. So nach dem Motto, so bin ich da ja hin. Die alte Rentnergruppe, schon über 30 Jahre zusammen alt geworden, wollen in den Himmel. Naja, Herr, da komme ich mal hin und helf mal mit, dass deine Gemeinde wieder lebt. So ein dummes Zeug. Aber so ist es, wenn man übermotiviert ist, dann geschieht schnell auch viel Eigenes. Natürlich immer nur in edler geistlicher Absicht und so weiter, wie das halt so ist im Reich Gottes. Gemeinde, was ich da in den 5 Jahren dann zunehmend erlebte, war schön. Es brachen geistliche Kräfte auf. Ich weiß, in Frankfurter Raum, Pastor Weber, vielleicht komme ich auch noch gleich auf seinen Vornamen, der hat mich da eingeladen in Merkenfritz, Norden von Frankfurt. Und hatte da ein Dorfgemeinschaftshaus gemietet und er hätte eine Offenbarung, dass ich da hinkommen sollte. Und ich schleppte mich dorthin, wirklich schwierig, der Anfahrt allein. Habe ihm gesagt, lass mich in Ruhe, ich muss immer im Wald sein, ich esse wenig. Und abends komme ich erst, wenn die Predigt ist, so lange bin ich im Foyer. Naja, wer will sich schon so einen schwachen Redner ranholen? Aber da er hatte die Offenbarung, er soll das machen. Interessant ist, dass am ersten Abend vielleicht so 15 oder 20 Leute waren in der Halle, wo eigentlich Dorfgemeinschaftshaus 200-300 reinpassten. Und am vierten Abend war die Halle voll. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Predigten so schön kurz waren. Groß passiert ist nichts. Aber am vierten, letzten Abend hatte ich einfach nur aus Johannes 11 erzählt, der Dieb kommt nur, um zu zerstören, zu schlachten, zu verderben. Ich habe auf den Teufel kurz hingewiesen, 3-4 Minuten. Und als ich merkte, dass ich kurz vor der Ohnmacht stand, mich festhielt, mir schwarz vor Augen wurde, habe ich gesagt, aber Jesus ist gekommen, damit ihr Leben habt. Und plötzlich kommt eine Kraft Gottes über mich und ich predigte Jesus. Selbst Kinder rannten nach vorne, weinten unter der Gnade Christi. Menschen riefen Gott an und erlebten einen geistlichen Durchbruch und bekehrten sich viele. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das habe ich schätzen gelernt. Dass Gott diese 5 Jahre Schwäche von einem Tag oder einer Nacht auf die andere wegnahm, ist dann noch eine andere Geschichte, dass ich seitdem doppelte Kraft habe. Ist auch eine andere Geschichte. Aber diese 5 Jahre, ich will sie nicht missen. Ich bin sehr versöhnt über die 5 Jahre dieser Art des Leidens. Natürlich haben meine Kollegen auch gesagt, hast anderen geholfen, hilf dir selbst. Aber das ist auch eine der vielen Leiden aus der Passion Christi. Man hat ihm gesagt, hast anderen geholfen, jetzt hilf dir selbst, wo du da am Kreuz hängst. Und das ist ein Leid, das in dein Leben kommen kann. Du hast anderen geholfen und bist jetzt hilflos. Und dieses auszuhalten, dieses geistlich abzuwarten, bis Gottes höhere Gedanken in deinem Leben ihr Ziel erreicht haben, das ist das große Geheimnis. Die Schrift sagt über unser Leben, Jesaja 55, 8, so spricht der Herr, dem ihr vertrauen sollt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Lebensplanung, eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Jesus sagt später in Matthäus 10, 39, ihr müsst eines verstehen, wer sein Leben findet oder meint, dass er es gewinnt, der verliert es. Und wer sein Leben verliert, hingibt, um meines Namens willen, der wird es finden. Und mal ehrlich, das ist doch nichts Wünschenswertes. Wir wollen doch leben, wir wollen uns verwirklichen, wir wollen unsere Ziele. Und Jesus sagt, so geht's nicht in seinem Reich. Wir können natürlich Kirche spielen, uns eine Art des christlichen Lebens selber ausdenken und uns so gemütlich wie möglich einrichten. Aber wir werden dann traurig sein, dass unsere vielen Gebete, dass dies und jenes geschieht, nicht greifen. Es scheint so, dass dieses Anteilnehmen am Leiden und am Sterben Christi, das ja nicht nur physisch am Kreuz geschah, sondern auch psychisch und in seinem Herz, wenn ich nur an die Ablehnung des Volkes denke, er kam zu dem Seinen, zu seinem Volk und die nahmen ihn nicht auf. Der Schmerz der Ablehnung allein. Und ich weiß, dass das so manche Gemeinderevolte ausgelöst hat, wenn Christen anfingen, untereinander sich abzulehnen. Das tut immer weh. Und Christus hat das ausgehalten und hat dabei auch ein Stück Leben gelassen. Er ist ratenweise gestorben. Und so dürfen auch wir am Sterben Christi teilnehmen, um dahin zu kommen, was Gottes höhere Gedanken über unser Leben ist, wenn ich schwach bin. Dann bin ich stark, 2. Korinther 12, 10. In Römer 8, 28 triumphiert der Apostel Paulus und sagt, Leute, wir wissen doch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das Entscheidende ist also, ihr 30- bis 40-Jährigen, haltet an, Gott zu lieben. Ihr 40- bis 50-Jährigen, haltet an, Gott zu lieben. Egal, was über dein Leben hinweggekommen ist, haltet an, Gott zu lieben. Geht nicht auf den Richterstuhl und macht die Menschen durch eure Anklage fertig, euren Nächsten schwach mit eurer Überheblichkeit der Darstellung der Dinge, sondern lernt, ja, ich würde sagen, geistlich zu warten, dass Gottes Ziel in deinem Leben erreicht wird. Denn inmitten dieses Leidenstrainings geschieht etwas Wunderbares. Paulus hat es aus seinem Leben gesagt. Ich habe angefangen, auch aus meinem Leben etwas mitzuteilen. Trost. Trost des Geistes Jesu. Wenn wir uns entscheiden, nicht zu rebellieren und Gott anzuklagen und warum und die Mitmenschen alle sind doof, sondern zu sagen, okay, Herr, wenn du mich beschenkst mit einer Strecke des Leidens, so will ich geistlich warten, will geistlich reagieren. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Und ich will dich, wenngleich mir Leib und Seele verschmachten, erheben, denn du bist mein Gott, mein Trost und Teil. Das ist ein schweres Training. Junge Christen hier in eurer Gemeinde sind jetzt leicht überfordert. Aber ich finde, Offenheit hilft. warum sollen wir euch belügen, dass mit Jesus alles Friede, Freude, Eierkuchen ist? In seinem Sinn ja, aber nicht, was unsere Gedankenvorstellungen so sind in der eigenen Lebensführung. Dieses geistliche Warten finden wir durch die ganze Heilige Schrift an Israel, das Warten auf Kanaan, dass sie endlich in Kanaan ankommen. Und dann die Mauern, Jerichos, nochmal rumziehen, warten. Hiob inmitten seines Leides, sein Hab und Gut verloren, seine Kinder verloren, seine Frau vom Glauben abgefallen, er selbst krank geworden. Hilf dir selbst, du gerechter Gottes. Aber er wartet und wartet, bis Gott sein Amen reinspricht und seine Lösung schafft. Und Hiob bekam doppelte Kraft und doppelten Segen. So hat auch Jesus in der Wüste gewartet, haben wir gestern kurz betrachtet als Pastoren, bis die Zeit der Entbehrung vorüber ist. Und ich habe auch kurz etwas erwähnt bei den Pastoren, das ich euch als Gemeinde auch nicht vorenthalten will, weil diese Prozesse, die dort ablaufen, einfach zu wunderbar sind und uns gewöhnen, göttlich zu denken. Da ist da ein Mann, ich lese einfach mal den Text über einen Evangelisten in Armenien aus dem 3. Jahrhundert. Nach der Himmelfahrt unseres Erlösers sandte der Apostel Thomas, der ungläubige Thomas, so in den spätkirchengeschichtlichen Niederschreibungen, einer von den 12, die er um sich geschart hat, den Thaddäus, einem von den 70 nach Edessa, den Abga zu heilen und das Evangelium nach dem Wort des Herrn in Armenien zu verkünden. So berichtet der armenische Historiker Moses von Kyrene. Thaddäus heißt darum auch der Apostel der Armenier. Ebenso war auch der heilige Apostel Bartholomäus in Armenien tätig, wo er auch den Märtyrertod erlitt. Das Götzentum hatte wieder Überhand genommen, nachdem man diese beiden Gnadenevangelisten getötet hat. 3 Generationen sandte Gott keinen Evangelisten in das Land. Und dann im Anfang des 3. Jahrhunderts kam neue Gnade. Ein Mann namens Gregorius wurde von Gott als ein Apostel des Glaubens nach Armenien gesandt. Gregorius wurde, nachdem der König Tridat III., der Sohn vom König des Chosrau II., 286 nach Christo an der Spitze einer römischen Armee sein väterliches Reich Armenien wiedererobert hat, von diesen gemartert und verurteilt, da er sich weigerte, den zoraistischen Götzendienst anzunehmen und ihnen zu opfern. Dann heißt es weiter, darauf wurde er der Überlieferung nach spätem Kloster Korfirab in den Ararat-Ebenen in eine Grube gesperrt, um den Tod durch Verdurst und Verhungern zu erleiden. Da saß dieser Gregorius nun in der Grube, 20 Meter tief, 60 Zentimeter breit, keine Chance rauszukommen, aber Gott hatte einen Plan. Er setzte sich für Gott ein, Gott bestätigte sein Wort, aber die Erweckung blieb aus. Ich weiß nicht, was er gebetet hat, erwecke das Volk. Aber ich weiß nicht, ob er wusste, was das für ein Preis ist, so etwas zu erbitten. So kam es, dass er dem Tod geweiht war und eine Bäuerin sah die Soldaten, wie sie den Mann da reinsenkte, und es kam auf ihr Herz, jeden Tag ein Stück Brot in dieses Erdloch reinzuwerfen. Das tat sie 13 Jahre lang. Nach 13 Jahren war die Gesundheit des Königs dermaßen ruiniert. Es heißt in den Geschichtsbüchern, der König bekam ein Schweinsgesicht und hatte Tag und Nacht Schmerzen am ganzen Leib, besonders im Gesicht. Ärzte konnten ihm nicht helfen. Und dann haben seine Berater gesagt, da war doch mal ein Christ namens Gregorius, der hat doch Leute geheilt, ruf doch den. Und dann haben die hat der König gesagt, wieso, der ist doch zum Tode verurteilt, der lebt doch nicht mehr. Ja, aber wenn der so einen großen Gott hat, lass doch suchen. Und dann hat er die Soldaten, die den Befehl ausgeführten, dahin geschickt und holen diesen Gregorius da raus. Seine Haut, so wird beschrieben, war aschfahl, 13 Jahre keine Sonne, und führen ihn vor den König. Und er betet für den König und binnen weniger Tage ist er komplett gesund. Und dann heißt es hier weiter, daraufhin ließ der König samt seiner ganzen Familie und Verwandtschaft sich taufen, nahm den Namen des Herrn an. Alle seine Minister, alle seine Fürsten im Land ließen sich taufen auf den Namen dieses Gottes, der den König geheilt hat. Und so wurde Armenien das Land, das erste Heidenland, das eine christliche Nation war. Was für ein Preis, was für höhere Gedanken, wer will das durchleben? Lieben Leute, wir, besonders in unserer Wohlstandsgesellschaft, haben eine große Versuchung, ein verwöhntes Leben zu leben. Und ich muss euch leider sagen, dass das nicht der Plan Gottes ist für dich. Und so, wenn Entwöhnungsphasen sind, weil du anfängst zu beten, Gott, mach aus mir was. Dann bitte, sei vorbereitet von meiner Lehre jetzt, von der biblischen Lehre. Sei nicht frustriert, wenn es passiert. Sei nicht ungeduldig, sondern geh mit dem Heiligen Geist durch. Er wird dir helfen, er wird dich trösten. Ich habe es ja jetzt in meinem eigenen Leben erneut erwischt. Wahrscheinlich habe ich zu große Sachen erbeten von Gott, die ich noch gerne an seiner Seite tun möchte. Ich war in Jerusalem, es war am 9. Oktober 2017. Meine Frau hatte mich auf einer Dienstreise begleitet. Wir hatten erst eine Woche Single-Freizeit mit gut 100 Singles auf Zypern und sind dann weiter zum Laubhüttenfest nach Jerusalem, wo ich Dienste hatte. Und am vierten Abend war meine Frau müde und sagte, ach Schatz, ich gehe heute nicht mit. Es ist politischer Abend, die ganzen Knesset-Abgeordneten sind da, du musst in der ersten Reihe sitzen und präsentieren. Ich lese lieber ein Buch. Und so kamen sie noch raus zum Taxistand, gab mir einen Kuss, so haben wir uns getrennt. Dann komme ich dort an und kriege die Liste des Abendprogramms, 3 Stunden und 5 Minuten war dort skizziert. Und ich bekomme nach 50 Minuten den Wunsch, und so ist das, wenn man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, komme was komme, kriege ich den Wunsch, meine Frau zu überraschen. Statt Blumen fahre ich jetzt einfach zum Hotel und sage, Schatz, ich bin schon da. Du bist mir wichtiger als dieses 3-Stunden-Programm. Das waren die Gedanken, die in mir aufkamen. Und ich habe die umgesetzt, ganz spontan, wie ich manchmal sein kann, bin ich aufgestanden, ohne mich zu erklären und zu entschuldigen. Nichts von mir der Außenminister und so weiter, also schon Politpromis. Und kriege draußen das einzige freie Taxi, bin 10 Minuten später im Hotel, komme in die Suite, die man uns da gemietet hatte und rufe rein in den Living Room, Schatz, bin schon da. Keine Antwort, geh in das Schlafzimmer. Da liegt meine Frau eingeklemmt zwischen Wand und Nachttisch und war zusammengebrochen. Eine Blutblase im Gehirn, wie sich herausstellte, war geplatzt, Aneurysma. Und es ging dann die nächsten Tage um Leben und Tod. Aber als es um Leben und Tod ging, dachte ich, ja, angefochten, aber nicht ohne Trost. Dass der Geist mich da rausgeführt hat, um meiner Frau das Leben zu retten, war mir so eine Stütze, dass er mir Monate später einen Traum gab, wie das Ganze enden wird in Herrlichkeit durch seine Kraft. Das ist eine zweite Geschichte. So gehe ich durch dieses Leid, meine Frau ist noch halbseitig gelähmt, sagt man, aber oder betroffen und ist weit weg von ihrer früheren Kondition. Viele Baustellen in ihrem Leben, hilflos, allein zu leben, aber innerlich sind wir getröstet, nicht entmutigt, voller Erwartung über die höheren Gedanken Gottes, die wir so oft in einzelnen Stationen unseres Lebens erlebt haben. Wenn wir als Gemeinde so eine Denkweise in unserem Herzen zulassen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen, dann bleiben wir auch in schwierigen Zeiten aufgestellt. Und wir schämen uns Jesu Christi nicht. Wir stehen noch auf zum Beten. Herr Jesus Christus, ich ehre dich inmitten der Gemeinde, die du hier gewollt hast und gebaut hast. Hebe meine Hände auf zu dir, von dem jede Form der Hilfe kommt, die wir brauchen. Du kennst die Männer und Frauen hier, junge Leute. Hast deine Geschichte angefangen, mit ihnen zu schreiben, hast ihnen Interesse gegeben an dir. Du willst sie an die Hand nehmen. Ich glaube, dass du dein Wort sendest mit einer bestimmten Absicht, um Trost zu spenden denen, die im Leid sind, die mit sich hadern, mit anderen hadern, die spüren, wie Wurzeln der Enttäuschung und Bitterkeit sich im Herzen breit machen wollen. Ich bin sicher, dass du hier bist, um das den Leuten wegzunehmen, damit sie sich nicht verlaufen, sondern an deiner Seite bleiben. Und während wir so vor Gott sind, möchte ich als Pastor und Diener Jesu eine seelsorgerliche Frage stellen. Ist jemand hier, der sagt, Pastor, du hast mir einen Brief vom Himmel weitergegeben, der genau mein Leben betrifft. Ich werde mit bestimmten Schwierigkeiten nicht fertig. Ich fühle mich verlassen, ich fühle mich von Gott benachteiligt. Ich habe einen schweren Weg. Ich brauche Hilfe. Wenn das so dein Herzenston ist, aufgrund dieser Predigt, darf ich dir etwas Schönes sagen. Ich habe eine Hilfe der Fürbitte für dich an den allmächtigen Gott, der vermag in einer Weise von innen her dich zu stärken für das Leben, wie du es bisher nicht kanntest. Ist jemand hier, der sagt, Pastor, so ein Gebet brauche ich und möchte ich, dann heb mal kurz zu Gott hin deine Hand und sag, das ist das, was ich brauche. Und seid so gut, kommt für ein paar Minuten hier nach vorne, ich möchte euch dieses Gebet schenken. Ich möchte euch Gottes höhere Gedanken für euer Leben schenken. Nur einen kurzen Moment könnt ihr diese Chance nutzen. Ich gebe euch jetzt einen Rat. Und ihr könnt es umsetzen. Wichtig dabei ist eure Aufrichtigkeit. Weil unser Herr hat gesagt, dem Aufrichtigen lasse ich es gelingen. Ich rate dir jetzt, mit 2, 3, 4 Sätzen Jesus zu sagen, was deine Schwierigkeit ist. Erinnere ihn daran. Und sag, Herr, ich bin hier nach vorn gekommen, weil mich das und das bedrückt. Sag's ihm. Leise, muss keiner wissen, ein Herzensgebet. Und sag ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du kennst mein Leben. Bitte komm mit deiner Hilfe zu mir. Und dann öffne dein Herz und lass den Geist Jesu jetzt an dir wirken. Ich werde anfangen, dich zu segnen. Vater, in dem Namen Jesu Christi spreche ich Worte aus, wo du deine Kraft des Heiligen Geistes reinlegst. Bitterkeit soll vertrocknen. Keine Kraft mehr haben in den Herzen deiner Kinder. Anklage gegenüber anderen Menschen soll an Kraft verlieren, soll nicht mehr bedrängen. Ich spreche Gnade rein, das Leben dieser Menschen loszulassen. Ihre Missstände an dich anheimstellen. Und glauben, dass du dich kümmerst. Und diese loslassenden Personen, die hier vor dir sind, sind jetzt offen, Herr, für Kraft und Trost. Und ich erwarte, Herr, dass du kommst wie eine Wolke, dich auf diese Leute lagerst und über Bitten und Verstehen die Herzen deiner Leute stärkst, innerlich ihr Haupt erhebst, ihnen Kraft gibst für ihren Alltag, mit Zuversicht nach vorne zu schauen, weil sie wissen, du kümmerst dich. Denn du bist ein Gott, der hilft. Und du hast auch das Recht, uns zu prüfen, wie sehr wir an dir klammern. Von dir wollen wir nicht lassen, Herr. Du bist unsere Hoffnung, unser Ziel auf ewig. Und ich segne deine Leute, dass sie starke Persönlichkeiten werden in diese Mitten dieses Leides und dass ihr Herz sich in dich, Jesus, verliebt. Einmal mehr. Erneuere die erste Liebe. Lass die Kraft deines Geistes hilfreich sein darin, dass sie sich getragen und gestützt wissen in dieser Zeit. Wenn du diesen Segen für dich empfangen möchtest und akzeptierst, sag mal laut Amen. Ja, das soll so geschehen, heißt das. Ja, das ist jetzt geschehen. In Jesu Namen. Halleluja. Ihr könnt ein Dankgebet innerlich sprechen, während ihr auf euren Platz zurückkehrt. Wende mich aber noch denen zu, die sagen, kurz davor stand ich, meinen Glauben zu verwerfen. Ich habe angefangen, Jesus zu bestrafen, indem ich Dinge tat, die er nicht mag, weil ich mich von ihm vernachlässigt fühlte, weil seine Hilfe nicht gekommen ist. Und so bist du abgekehrt von der ersten Liebe zu Jesus und lebst deinen Glauben distanziert. Ich weiß, dass Leute hier sind und ich bete, ohne euch zur Schau zu stellen. Vater, erbarme dich. Lass verlorene Söhne und Töchter in deine Gegenwart zurückkehren an diesem Morgen. Lass sie von innen her gestärkt werden, neu sich in dich zu verlieben und an dir zu hängen, in deinem Glauben zu wachsen. So soll es sein. Ich segne auch diese Gemeinde und die Leiterschaft, dass diese Gemeinde in Zukunft wunderbarerweise sich nach vorne entwickelt, sich ausbreitet an diesem Ort. Ich bete um Kühnheit im Geist, zu dir zu stehen und zu deinen Werten. Ich bete darum, dass kein verschämter Christ in dieser Gemeinde ist, sondern überzeugte Leute, weil du in ihnen wohnst. Amen. Fast humorvoll möchte ich noch abschließen, dass es auch eine schwierige Lebensphase gibt, wenn man sich einen Ehepartner wünscht und noch keinen gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch persönlich betrifft, aber vielleicht kennst du jemanden, der da Hilfe braucht von Gott. Ich habe da vorne an meinem CD-Koffer ein paar Prospekte hingelegt. Vielleicht ist das hier auch schon per E-Mail zu euch gekommen. Aber wir kennen ja auch manchmal Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Ich habe das jetzt seit 1991 gestartet, eine Woche für die Singles und mache das immer noch, obwohl 2/3 der Teilnehmer binnen 2 Jahre verheiratet ist und die Sache sich schon längst hätte auflösen müssen. Aber es kommen immer noch rund 100 Leute zusammen. Letztes Jahr hatten wir Männerüberschuss, sonst war immer leichter Frauenüberschuss. Erscheint den einen oder anderen immer noch ein verschämtes Thema. Ich kämpfe geistlich gegen diese Entwicklung aufgrund eines Kommandos des Himmels, weil ich weiß, dass dahinter der Fürst der Welt ist, der die Segenslinien von christlichen Ehepaaren schon im Ansatz unterbricht, dass sie erst gar nicht zueinander kommen. Und wenn sie denn zueinander kommen, versucht er ihnen den Gedanken, Kinder zu bekommen, klein zu halten. Wenn ich euch erzähle, dass meine Oma 48 war und ihr 12. Kind unterm Herzen trug, dann schmunzelt ihr vielleicht. Meine Oma war mit ihrem Mann große Landwirtschaftsbesitzerin und war müde, als sie merkte, sie ist schwanger, hat ihrem Mann nichts verraten, keinem was verraten bis zum 4. Monat. Dann kommt eine Schwester aus der Gemeinde, wo sie hinging, und sagt: Elisabeth, der hat mir ein Wort für dich gegeben. So sitzen sie beim Kaffee und sie sagt, das Kind unter deinem Herzen, meine Oma, ist eine Gabe Gottes. Es wird dich pflegen und deinen Mann, wenn ihr alt seid und euch selber nicht mehr helfen könnt. Das war meine Mutter. Sie ist geboren worden. Ich war 9 Jahre, als Opa und Oma 80-jährig in unser Haus zogen, das wir neu erbaut haben. Zuerst hat meine Mutter Opa gepflegt, 6 Jahre, bis er himmlisch heimging. Das war wunderschön. Ich war an seinem Sterbebett. Er lag da, war viele Stunden nicht ansprechbar. Der Arzt sagt, gleich geht's zu Ende, können sich versammeln. Wir stehen da und dann schlägt er die Augen auf, guckt uns alle an und sagt, Kinder, seht ihr sie? Sie kommen. Meine Mutter, wer, Papa, wer kommt? Na, die Engel. Königliche Atmosphäre in diesem Sterbezimmer. Göttliches Timing. Ja zum Leben. Mutter lebt, erfüllt ihre Bestimmung auch an ihrer eigenen Mutter. 6 Jahre bettlägerig. Und ich darf auch leben. Ein Segen sein für Tausende. Das gefällt dem Fürst dieser Welt nicht. Er will die christlichen Ehepaare überhaupt gar nicht zustande kommen lassen. Er will den Kinderwunsch töten. Ich bin Spezialist im Beten für Kinder. Sonderbar. Das muss an meiner Biografie liegen, weil ich diesen Prozess, das Ja zum Leben, so verteidige. Jedes Jahr 30, 40 Kinder, die ohne dieses Gebet gar nicht gelebt hätten. Ich danke Gott dafür. Er ist nämlich das Leben und er ist für das Leben. Und ich segne euch, dass diese Durststrecke zu zweit oder allein durchs Leben eine göttliche Antwort bekommt.